Ich bin Manuel und ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Und ich werde heute nicht nur über Genesis 1 predigen, das war das erste Kapitel, was wir gehört haben aus der Bibel, sondern auch noch über das zweite Kapitel. Das habt ihr, meine ich, im Programmblatt auch abgedruckt, aber ich werde auch wieder darauf verweisen, wenn ihr es braucht. Ich möchte, bevor ich predige, möchte ich beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ja, uns nicht im Unklaren gelassen hast darüber, wie diese Welt begonnen hat, was du getan hast. Und dieser Text ist vielleicht schwierig verständlich für manche. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr schwer vorstellbar, wie das alles passiert ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du, ja, dass du jetzt sprichst, dass du meine Worte benutzt, um ja, zu sagen, was du gerne sagen möchtest. Dass du den Text verständlicher werden lässt und dass wir dadurch mehr erkennen dürfen, wie wir sind und wie du diese Welt geschaffen hast. Das kann ich nicht erklären, sondern das musst du wirklich tun, dass du das Verständnis schenkst, dass es wirklich in unsere Herzen eingeht. Ich danke dir dafür, dass du da bist und ja, dass du wirklich im Mittelpunkt von allem stehst. Amen. Diese Woche habe ich ein neues Buch angefangen zu lesen. Unter Leuten. Können wir ein bisschen Licht wieder haben? Ist, glaube ich, gut. Unter Leuten von Juli C. Ein Roman. Kennt ihr jemand von euch? Niemand? Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Die Geschichte, die fängt eigentlich genauso an, wie alle anderen Geschichten fast anfangen. Sei es jetzt ein Roman, sei es ein Film, was auch immer. Bevor die eigentliche Geschichte losgeht, mit den ganzen Wendepunkten, mit den ganzen spannungsreichen Ereignissen, mit den Höhen, mit den Tiefen, mit Happy oder Bad End, bevor das alles losgeht, da wird erstmal, was wird da getan? Es werden die Ausgangslage beschrieben, das Fundament gelegt, auf dem dann die ganze Geschichte aufbauen kann. Das heißt, die Charaktere werden vorgestellt. Man erfährt etwas über den Ort, ja, wo spielt es, wie ist die Situation, was sind vielleicht die verschiedenen Beziehungen auch von den Leuten, die in dem Buch vorkommen, welche Aufgaben haben die Leute und so weiter. Das alles erfährt man. Bei Unterleuten ist es so, es geht um ein Dorf, ein idyllisches Dorf in Brandenburg, hier um die Ecke, also eine Stunde entfernt von Berlin. Und es geht um die Dorfbewohner. Manche sind sehr verfeindet untereinander. Ja, es gibt einen Vogelschützer, der immer die Bauvorhaben der anderen irgendwie zur Anzeige bringt. Es gibt, okay, sorry, ich war gerade abgelenkt. Es gibt in diesem Dorf Leute, die aus der Großstadt Berlin geflüchtet sind in diese Idylle. Es gibt Leute, die schon immer da gelebt haben, die ganze DDR mitgemacht haben. Und man erfährt so einiges darüber, wie die Leute denken, wie sie fühlen, welche Berufe sie haben, wie die Beziehungen untereinander sind. Und ein junges Paar, auch sehr wichtig in dem Buch, baut seinen Hof aus, um da eine Pferdezucht aufzumachen. Wenn man soweit gelesen hat, dann ist man im Bilde, was ist die Ausgangslage, was ist das Fundament in diesem Buch? Und jetzt kann das erste große einschneidende Ereignis kommen, das alles verändert. In diesem Buch ist es so, dass der Bürgermeister von Unterleuten zu einer Dorfversammlung einlädt und den Grund der Versammlung nicht angibt. Jetzt wird's spannend. Ich hatte das Buch schon ein bisschen gelesen. Ich dachte am Anfang so, Alice hat mir das geschenkt. Oh, es klingt eigentlich nicht so spannend, irgendwie Brandenburg und Dorf. Hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, aber es wird richtig spannend. Es soll heute aber nicht um dieses Buch Unterleuten gehen, sondern es soll heute um eine Geschichte gehen. Um eine Geschichte, die mindestens genauso spannend ist. Und zwar um diese hier. Das meine kleine Bibel. Um diese Geschichte, um Gottes Geschichte soll es heute gehen. Gottes Geschichte ist kein erfundener Roman wie Unterleuten, sondern es ist seine Geschichte mit der Welt. Es ist die Weltgeschichte, die hier drin steht. Nichts Geringeres, nichts weniger Spannenderes. Und meine Geschichte ist Teil von Gottes Geschichte. Also meine eigene Lebensgeschichte, irgendwo hier drin, auf irgendeiner Seite werde ich sie vielleicht finden, steht sie irgendwo darin, in dieser ganzen Zeitspanne, die diese Gottesgeschichte, Weltgeschichte abdeckt. Das Thema von Gottes Geschichte ist, Tobi hat es ja vorhin schon erwähnt, Gottes Reich. Also Gottes Werk, Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Und bei diesem durchgehenden Thema, was die ganze Bibel durchzieht, gibt es wirklich auch unglaublich viele Wendepunkte. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt viele spannungsreiche Ereignisse. Und ich möchte euch einmal eine Folie zeigen. Habe ich schon angemacht? Die hier. Das ist, das Rote, seht ihr, ist der Spannungsbogen der Geschichte Gottes. Könnt ihr euch jetzt gut vorstellen, ne, wie das passiert ist? Werden wir jetzt in den ganzen Wochen auf die verschiedenen Abschnitte eingehen. Das ist so der Spannungsbogen, der sich so durch die ganze Geschichte durchzieht. Aber damit man verstehen kann, wie diese Geschichte ist, damit man verstehen kann, wie meine eigene Geschichte irgendwo da in Gottes Geschichte drin ist, dafür braucht man das Fundament, die Ausgangsbasis, der Ist-Zustand dieser Welt. Und ich habe ein zweites Bild. Der Ausgangszustand ist die Schöpfung, das, was wir gerade gehört haben, und der Garten Eden, der im zweiten Kapitel beschrieben wird. Dieses Bild hat Sandra gemalt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr cool, dass wir das haben, und wir werden es immer so weiter ergänzen. Was wird also getan? Die Charaktere werden vorgestellt. Der Ist-Zustand, die Ausgangsbasis wird beschrieben. Also wie ist die Situation, wie sieht der Ort aus? Wie sind die Beziehungen untereinander, vielleicht zwischen den Menschen, zwischen Gott und Mensch? Welche Aufgaben haben sie? Das alles wird auf den ersten zwei Kapiteln der Bibel vorgestellt. Wenn du heute lebst, dann bist du mit deiner eigenen Lebensgeschichte Teil von Gottes Geschichte. Aber es ist eben nicht mehr hier der Anfang, sondern du bist nicht mehr hier mit deiner eigenen Lebensgeschichte, sondern nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier, vielleicht ungefähr hier. Da ist vielleicht heute unsere Lebensgeschichte. Ihr werdet dann auch sehen, was das bedeutet. Wenn ich ein Buch mittendrin anfange zu lesen, ja, ich schlage einfach mal auf Seite 387 und fange an zu lesen, dann werde ich vielleicht manches verstehen, so langsam reinkommen in die Geschichte, aber manche Sachen, die werde ich einfach überhaupt nicht verstehen, weil mir das Fundament fehlt, was ist alles vorher passiert. Manche Sachen, die da drin vorkommen, werde ich vielleicht vollkommen falsch verstehen und anders als der Autor es sich eigentlich gedacht hat. Und in Gottes Geschichte ist auch schon einiges passiert vor heute. Es gab schon krasse, krasse Wendepunkte, ihr seht ja da, Höhen und Tiefen. Und deshalb ist es super, super wichtig, wenn wir unsere eigene Geschichte, mein eigenes Leben besser verstehen wollen, dass wir das Fundament von Gottes Geschichte anschauen. Ich befreie mich mal ein bisschen hier. Was also war am Anfang? Bevor wir hier ins Detail gehen, möchte ich zwei Dinge sagen. Das erste ist, dieser Text ist mega, mega tief und mega reich an Sachen. Das alles in einer Predigt irgendwie wirklich ins Detail zu gehen, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich würde gerne ins Detail gehen, aber ich kann euch eigentlich nur so eine grobe Skizze zeigen. Das zweite, was ich sagen möchte, wenn diese Schöpfungsgeschichte wirklich das Fundament auch für meine eigene Lebensgeschichte ist, dann muss ich erstmal verstehen, was mit diesem Text überhaupt gemeint ist. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann ordnest du diese Schöpfungsgeschichte vielleicht irgendwie in die Kategorie der Mythen ein. Wenn du an Gott glaubst, hast du vielleicht eine Menge, Menge Fragen an den Text. Also passt die Schöpfungsgeschichte mit der Evolutionstheorie zusammen? Hat Gott die Welt in 6 Tagen auf 24 Stunden erschaffen? Oder hat Gott die Welt durch Evolution erschaffen über Milliarden von Jahren? Sind im ersten und zweiten Kapitel nicht zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten erzählt, die sich vielleicht sogar teilweise widersprechen? Gab es den Garten Eden wirklich? Hat Adam und Eva, waren es wirklich die ersten beiden Menschen? Gab es nur die? Was ist mit diesen komischen Bäumen in dem Garten Eden? Und. Das sind alles sehr schwierige Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht. Die Meinungen unter den Christen gehen da auch sehr weit auseinander. Ich habe für mich eine Erklärung gefunden, die ich auch trotz mancher Schwierigkeiten, die hat und viele offene Fragen, die es gibt, die finde ich für mich sehr passend. Und diese meine Position möchte ich euch einfach kurz vorstellen. Und ich habe diese Position mir nicht selber ausgedacht oder so, sondern aus diesem kleinen Büchlein. Das ist eine Einleitung zum Alten Testament. Und die ist geschrieben von 3 Theologieprofessoren und einer davon, Helmut Egelkraut, das war auch mein Dozent. Und ich schätze den wirklich sehr, sehr und fand einfach diese Erklärung, die da drin haben oder das, wie sie an den Text herangehen, ziemlich gut. Und das möchte ich euch einfach in aller Kürze, die mir möglich ist, vorstellen. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man den biblischen Text genauer untersuchen. Ja? Also wer hat ihn geschrieben? In welcher Zeit wurde der geschrieben? Wie war die Kultur damals? Wie ist der literarische Stil? Also welche Textgattung ist es? Wie wurde die biblische Geschichte von anderen Schöpfungsgeschichten, die da in Mesopotamien und Babylon ebenfalls existierten, wie wurde er beeinflusst? Und wurde er überhaupt beeinflusst? Diese Textuntersuchungen, die sind mega spannend, aber natürlich viel zu umfangreich für eine Predigt. Ich möchte euch grob das Ergebnis dazu zusammenfassen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Und ich weiß, dass das nicht alle Fragen lösen wird, die ihr vielleicht habt. Und dass es auch sehr lückenhaft sein wird. Also, gehen wir rein. Wir wissen nicht genau, wer den Text geschrieben hat. Es könnte Mose gewesen sein, der hat viel aufgeschrieben. Es steht ja im ersten Buch Mose, aber es gibt keinen Hinweis darauf, wer den Text geschrieben hat. Was wir aber wissen, auf jeden Fall, ist, dass es kein Augenzeuge war. Also es stand nicht irgendwie ein Geschichtsschreiber neben der Schöpfung und hat irgendwie alles so ein objektives Geschehensprotokoll gegeben und irgendwie mitgeschrieben. Der Text ist also keine Historie im neuzeitlichen Verständnis. Es gibt keinen Augenzeugen. Sondern der Text ist ein prophetischer Text. Das heißt, der Text ist von Gott gegeben und durch einen Menschen, wer auch immer es war, aufgeschrieben. Und wie auch immer Gott es ihm gegeben hat. Das kann verschiedene Möglichkeiten dafür geben. Der Autor verwendet bei diesem Text vorliegende Überlieferungen und er beschreibt Ereignisse, für die es keine Vergleiche in der menschlichen Erfahrung gibt. Ja? Ich kann mir auch heute noch nicht vorstellen, finde ich sehr, sehr schwierig, wie aus nichts, aus gar nichts, irgendwas, also das alles, was wir hier sehen, entstanden ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Adam und Eva in diesem Garten Eden ohne Leid, ohne Tod gelebt haben. Das kann ich mit meiner menschlichen Erfahrung nicht begreifen und nicht verstehen. Es ist vielleicht genauso schwierig, von solchen Dingen zu schreiben, wie wenn ich jemanden aus dem 16. Jahrhundert, sagen wir Martin Luther, ist ja gerade Lutherjahr, wenn ich dem Martin erklären müsste, wie ein Handy funktioniert. Das ist super, super schwierig. Ich habe einfach nichts, worauf ich zurückgreifen kann. Vielleicht kannte er so ein Dosentelefon, weiß ich aber nicht. Ja? Und deshalb verwendet der Autor neben auch einer konkret gegenständlichen Sprache auch eine symbolisch-bildhafte Sprache, um diese schwer verständlichen Dinge zu beschreiben. Eine der wichtigsten Fragen an den Text ist, was will der Text überhaupt aussagen? Durch die Untersuchung kommt man leicht drauf, kann ich nicht ausweiten, ne? Aber durch die Untersuchung kommt man leicht drauf, dass es dem Text nicht darum geht, biologische, astronomische oder geologische Neugier zu befriedigen. Es wird vielmehr ein Geschehen und die dahinterliegende Wahrheit mitgeteilt. Es werden fundamentale Wahrheiten ausgesprochen, die eben bis heute in unsere eigene Geschichte Bedeutung haben. Und diese Wahrheiten, die zeigen uns, was wir aufgrund unserer Herkunft und Bestimmung sind. Also zum Beispiel die Wahrheit, dass Gott die Welt erschaffen hat. Dass er sie gut, sogar sehr gut erschaffen hat. Dass es kein Leid und keinen Tod gibt. Die Menschen hat Gott als Abbild, als sein Ebenbild erschaffen. Diese Wahrheiten, die haben bis heute Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass die Schöpfungsgeschichte historisch gesehen nichts hergibt. Die Sachen, die beschrieben werden, die sind auch wirklich passiert. Adam und Eva waren wirklich das erste Menschenpaar. Adam taucht im Lukas-Evangelium sogar im Stammbaum von Jesus auf. Er war wirklich ein realer Mensch und nicht nur symbolhaftes Bild für die gesamte Menschheit oder so. Zugleich, obwohl es historisch so war, ist es aber auch so, dass Adam und Eva eben doch symbolisch bildhaft für die gesamte Menschheit stehen. Ihre Namensübersetzungen sind Adam, Mensch oder Erdmann, heißt auch Erde, und Eva, die Lebengebende. Prophetische Texte wie dieser, die müssen im Licht der gesamten Bibel gelesen werden, um sie besser verstehen zu können. Um auf die Fragen zurückzukommen, ich weiß, das war jetzt sehr, sehr kurz und sehr knapp und sehr lückenhaft, aber um auf die gestellten Fragen zurückzukommen, ich glaube, dass die Schöpfungsgeschichte kein erfundener Mythos ist oder irgendeine Fabel, bei der es nur um die Moral von der Geschichte geht. Ich glaube, dass Gott diese Welt erschaffen hat und dass dieser Text zeigt, ja, in konkret gegenständlicher Sprache und auch in symbolisch-bildhafter Sprache, was die dahinterliegenden Wahrheiten von diesem Ereignis sind, was das Fundament aller Weltgeschichte ist. Die Frage, ob Gott die Welt in 6 Tagen à 24 Stunden erschaffen hat, ist nicht zu beantworten, weil der Text diese Frage nicht beantworten möchte. Es geht im Text nicht darum. Kapitel 1 ist weder ein wissenschaftliches Protokoll noch ein Erzähltext. Es ist eine Abfolge von wohlstrukturierten Befehlen, die in ihrem Aufbau die Schönheit und die gute Ordnung von Gottes Schöpfung darstellen sollen und zeigen, dass Gott durch sein Wort schafft. Zu erklären, ob diese Welt, wie diese Welt biologisch-naturwissenschaftlich entstanden ist, das ist nicht die Absicht des Autors, so sehr es uns wahrscheinlich auch interessieren würde. Andererseits, Evolution als Gottes Schöpfungswerkzeug zu betrachten, ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr schwierig. Weil die Schöpfungsgeschichte und auch der Rest der Bibel, die zeigen uns, dass Gott die Welt sehr gut erschaffen hat. Ohne Leid, ohne Tod. Die Evolutionstheorie basiert aber darauf, dass das Niedere, Schwächere, Schlechter Angepasste sich entwickelt zum Höheren, zum Besser Angepassten und zwar eben auch durch Aussondierung durch den Tod. Der Tod wäre also keine Strafe auf die Sünde des Menschen, sondern er würde von Anfang an so von Gott geplant sein. Dann hätte Jesus nicht kommen müssen und für unsere Schuld am Kreuz sterben müssen. Aber wie gesagt, die Meinungen sind unterschiedlich. Es gibt Christen, die die Evolutionstheorie irgendwie mit Gottes Schöpfung zusammenbringen können. Ich habe euch die Sichtweise und die Herangehensweise an den Text gezeigt, die ich am sinnvollsten finde. Aber es ist eine Position unter anderen Positionen. Und es ist keine offizielle Lehrmeinung von erlebt oder von der weltweiten Christenheit oder sowas. Wen es näher interessiert, dem kann ich das Buch sehr ans Herzen legen. Ich fand es sehr, sehr spannend. So, ich habe ein bisschen ausgeholt. Ich hoffe, ihr seid noch da, denn ich möchte wieder zurückkommen zur eigentlichen Geschichte. Beziehungsweise zum Fundament, zum Beginn dieser Geschichte. Wie werden die Charaktere eingeleitet und wie sieht das Fundament von Gottes Reich aus? Und wie hilft mir dieses Fundament dabei, meine eigene Geschichte zu verstehen? Ihr erinnert euch, das Reich Gottes ist das Thema, das die ganze Bibel durchgeht. Und das Reich Gottes, ich habe es nochmal mitgebracht, das Reich Gottes ist Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Also überall Gott, 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 Gott. Alles hat mit Gott zu tun. Seht ihr was? Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist der Urheber der Weltgeschichte. Und Gottes Geschichte beginnt mit dem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Englischen wird Himmel nicht mit Sky übersetzt, sondern mit Heaven. Es geht um die unsichtbare und die sichtbare Welt. Aus dem Nichts erschafft Gott alles, alles, was da ist. So wird Gott also auch direkt als der erste Charakter vorgestellt. Wieso er die Welt überhaupt erschaffen hat, das wird nicht klar gesagt. Vielleicht wahrscheinlich erstens, weil er es kann und zweitens, weil es ihm gefällt. Ihm gefällt die Welt, die er schafft. Er findet sie richtig gut. Ja, er schafft das Meer, das Land, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, die Vögel. Und Gott setzt immer sein Like drunter. Finde ich gut. Als er die Menschen erschafft, dann sagt er sogar, dass es sehr gut ist. Also immer nur gut und dann bei den Menschen sehr gut. Die Menschen gefallen ihm richtig gut. Die Menschen, das sind die nächsten Charaktere, die eingeführt werden in die Geschichte. Die Menschen sind in Gottes Reich sein Volk. Der erste Punkt. Er erschafft die Menschen als sein Ebenbild, als sein Abbild. Das heißt, die Menschen veranschaulichen Gott. Wie ein Baby, in dessen Gesicht man den Vater erkennen kann. Die sind nicht identisch, aber es ist klar, dass Gott der Vater der Menschen ist. Im Baby kann man den Vater erkennen. Und Gott, der Vater, der teilt seinen Kindern, seinem Volk, eine hohe, hohe Würde und Stellung zu. Sie sollen nämlich herrschen über die Tiere, über die Pflanzen, über das Meer, über alles, was da ist. Aber über andere Menschen sollen sie nicht herrschen, denn die Menschen unterstehen der Herrschaft Gottes. Die Menschen sollen so über die Erde herrschen, wie auch Gott über die Menschen herrscht. Und Gott herrscht nicht als willkürlicher Despot oder Tyrann. Nein, er kümmert sich liebevoll um die Menschen. Im zweiten Kapitel, das haben wir aus Zeitgründen ja nicht in der Textlesung gehabt, aber ihr habt es im Programmheft abgedruckt, da könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen reinschauen und mitlesen. Gott kümmert sich wirklich um die Menschen, um alle Bedürfnisse, um die Sehnsüchte der Menschen. Er schenkt ihnen zuerst mal ein richtig schönes Zuhause. Wir können mal reinlesen in Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Dann, Gott sorgt für richtig leckeres Essen, ja? Er weiß, die Menschen haben Hunger. Wenn wir weiterlesen, also in Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und Gott sieht auch das Bedürfnis von Adam, dem ersten Menschen, eine Partnerin zu haben. Und er schenkt ihm Eva als Frau. Also ab Vers 20 heißt es da, Adam gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er nahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus, sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Also Adam freut sich riesig über die Eva. Und Gott gibt den Menschen auch sinnvolle Aufgaben, wo sie kreativ und produktiv werden können. Ja, Adam soll allen Tieren die Namen geben. Das ist auch ein erster Akt des Herrschens. Und die Menschen sollen den Garten, den Gott geschaffen hat, sie sollen ihn bebauen und bewahren. Und Gott gibt den Menschen auch noch eine schöne Aufgabe, nämlich Kinder zu zeugen und die Erde zu bevölkern. Gott ist da für die Menschen und Gott ist das Gegenüber der Menschen. Gott lebt mit den Menschen in Beziehung. Er unterhält sich mit ihnen. Es gibt nichts Schlechtes. Es gibt keine Krankheit, kein Leid, keinen Tod. Die Menschen sind vollkommen durch Gott gesegnet. Die Menschen sind Gottes Volk, an Gottes Ort in Garten Eden, unter Gottes Herrschaft und eben unter seinem Segen. Er kümmert sich wirklich um alles. Die Beziehungen laufen richtig gut. Beziehungen zwischen Mensch und Gott, Beziehungen zwischen den Menschen, von Mensch zur Schöpfung. Sie haben alles, was sie brauchen und wonach sie sich sehen. So sieht also das Fundament von Gottes Reich aus, die Ausgangsbasis der Geschichte. Das ist Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und seinem Segen. Alles ist sehr gut. Die Menschen sind glücklich und haben ein erfülltes, schönes Leben. Ein Leben wie im Paradies. Also, so sieht das Fundament der Geschichte Gottes aus. Aber wenn ich meine eigene Geschichte anschaue, und die fügt sich eben erst viele, viele Seiten später irgendwo in die Geschichte Gottes ein, dann fällt mir auf, dass es große, große Unterschiede gibt zu dem paradiesischen Leben von Adam und Eva. Heute gibt es Leid, es gibt Tod, es gibt viel, viel Böses und Ungerechtes in der Welt und nicht nur in der Welt, sondern sogar in meinem eigenen Herzen. Viele Beziehungen sind kaputt. Vielleicht ist meine Beziehung zu Gott sehr, sehr schwierig, wenn ich dann überhaupt eine habe. Vielleicht ist die Beziehung zu meinem Partner oder zu meinen Kindern ein einziger Krampf. Vielleicht habe ich gar keinen Partner, obwohl ich mich mega danach sehne. Die Arbeit, die ich habe, bereitet mir vielleicht richtig große Mühe. Das Geld langt vorne und hinten nicht. Manch einer von uns wird von anderen Menschen wie Dreck behandelt, verletzt, unterschätzt, ausgelacht. Manche Menschen fühlen sich wertlos und gering geachtet. Diese Liste kann man lange, lange weiterführen. Mein Leben ist nicht nur voller Glück, sondern eben auch voller unerfüllter Wünsche, ungestillter Sehnsüchte, voller innerer Kämpfe und zerfressen von meiner eigenen Boshaftigkeit und Sünde. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst um meine Bedürfnisse kümmern muss und ich bin ziemlich schlecht darin. Irgendwas muss also passiert sein, es ist eine große Diskrepanz. Und ja, es ist, wie gesagt, auch eine Menge passiert, wir werden es noch hören. Es gab schon im nächsten Kapitel, im Kapitel 3 von Genesis, gibt es ein krasses Ereignis, das alles auf den Kopf stellt. Aber die grundlegenden Wahrheiten aus dem Fundament, die gelten immer noch für mein Leben. Diese Wahrheiten zeigen die Identität, die wahre Identität eines jeden Menschen. Wir Menschen hier, wir sind alle verschieden. Ja? Wir haben verschiedene Persönlichkeiten, wir sind verschieden aufgewachsen, hatten unterschiedliche Eltern, sprechen vielleicht sogar eine unterschiedliche Sprache und wurden unterschiedlich geprägt. Aber unsere Identität ist dieselbe. Schon Adam und Eva hatten diese Identität. Du und ich, wir sind von Gott erschaffen als sein Ebenbild. Wir haben von Gott das Prädikat sehr gut bekommen. Ich bin weder Unfall noch Zufall, sondern von Gott geplant, gewollt und geliebt. Und ich bin eben auch ein Mensch mit vielen, vielen Bedürfnissen. Ich brauche Nähe, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Liebe, ich brauche Essen, sinnvolle Aufgaben, eine Arbeit, ja, ein Zuhause, ich brauche Annahme, Gemeinschaft, Freude und so weiter. Das wichtigste Bedürfnis aber eines jeden Menschen ist die Gemeinschaft mit Gott. Gott hat mich geschaffen und er kennt mich so gut wie niemand sonst. Die Bibel sagt sogar, dass Gott jedes Haar auf unserem Kopf gezählt hat. Und uns fallen täglich 100 aus, also muss er immer wieder neu zählen. Gott liebt mich so wie sonst niemand. Und gleichzeitig ist er auch fähig, meine Bedürfnisse zu stillen. Besser als ich es jemals könnte. Die Frage ist aber, ob wir diese Identität annehmen wollen. Will ich zu Gottes Volk gehören, an seinem Ort leben, unter seiner Herrschaft stehen und seinen Segen genießen? Oder will ich mein eigener Herr sein? Will ich mir meine Bedürfnisse selber stillen? Will ich eine andere Identität annehmen und Gott den Rücken kehren? Das sind keine rhetorischen Fragen, die ich hier stelle, sondern Gott lässt uns wirklich diese Wahl. Adam und Eva haben sich dagegen entschieden, wie wir sehen werden. Sie wollten ihr eigener Herrscher sein und selbst entscheiden, was gut und richtig ist. Und falsch ist. Sie haben damit eine unüberbrückbare Mauer zwischen Gott und den Menschen errichtet. Und durch ihre Entscheidung haben sie so ein bisschen die ganze Menschheit damit reingerissen. Wir leben heute nicht mehr automatisch in dieser Identität, in diesem Reich Gottes. Aber es gibt immer wieder Anzeichen in meinem Leben, die mir zeigen können, dass ich eigentlich eine andere Identität habe, nämlich eine göttliche. So wie in dem Film Der Klang des Herzens. Ich weiß nicht, kennt denn jemand von euch? So ein Frauenfilm. Die Frauen können mal die Hand heben. Ja, genau. ich habe ihn auch gesehen. Ich glaube sogar 2 oder 3 Mal. Also. Ja, also, das ist jetzt nicht alleine. Ne? Also, Der Klang des Herzens. Es ist die Geschichte eines 11-jährigen Jungen, der heißt Evan. Und der lebt in einem Heim. Und er weiß nicht, wieso. Er glaubt fest daran, dass seine Eltern noch am Leben sind und dass seine Eltern ihn eigentlich lieben und ihn eigentlich gewollt haben und es irgendwie dazu kam, dass er jetzt in diesem Heim ist. Und irgendwann, eines Tages, da glaubt er fest daran, werden seine Eltern kommen und ihn abholen. Und dann werden sie wieder zusammen sein. Sein Freund, der ist dann mit ihm zusammen, Zimmerkollege im Heim, der sagt ihm immer wieder, dass seine Eltern niemals mehr kommen werden. Aber Evan, er fühlt sich auf ganz besondere Weise mit seinen Eltern verbunden. Nämlich über die Musik. Er bricht aus dem Heim aus, um seine Eltern zu suchen. Er kommt nach New York und beginnt, also stellt sich immer mehr als musikalisches Wunderkind heraus. Ja? Er hat wirklich sehr, sehr krasse Fähigkeiten in Musik. Er fängt als Straßenmusiker an und wird irgendwann von einem Pfarrer erwischt, wie er an der Orgel in der Kirche richtig krass spielt. Und dieser Pfarrer bringt ihn dann zu so einer berühmten Musikhochschule, wo er dann schnell lernt, zu dirigieren und ganze Musikstücke, Konzertstücke zu komponieren. Er ist davon überzeugt, dass seine Liebe zur Musik ihm seine wahre Identität aufzeigt. Er glaubt, dass seine Eltern ebenfalls eine unglaubliche Liebe zu dieser Musik haben. Und wenn sie seine Musik hören würden, so glaubt er, wenn sie ihn hören könnten, dann werden sie ihn erkennen als ihren Sohn, den sie von Anfang an gewollt und geliebt haben. Und dann würden sie wieder zusammen sein. Und so ist es auch. Sein Vater ist Gitarrist und Sänger in einer Band. Seine Mutter spielt Cello beim New Yorker Philharmonieorchester. Seine Eltern haben ihn geliebt und gewollt. Und sie wollten ihn niemals in ein Heim stecken. Und sie waren ebenfalls auf der Suche nach ihm. Die ganze Geschichte könnt ihr euch ja selbst anschauen oder ihr kennt sie. Evan hat dann einen großen Auftritt mit einem Orchester im Hyde Park, glaube ich, oder so, mit 11 Jahren als Dirigent und seine Eltern sind beide zufällig da und sie hören seine Musik und erkennen daran ihren Sohn. Happy End. Und so wie in diesem großartigen Film ist es auch mit uns. Auch wenn dein Leben vielleicht ganz, ganz anders aussieht, deine eigentliche Identität ist das, was Gott über dich sagt und was Gott über dich denkt und wie Gott dich geschaffen hat. Und vielleicht merkst du an manchen Stellen, so wie eben auch Evan, dass es mehr geben muss, dass es einen Vater gibt, eine Mutter gibt, einen Vater, der dich unglaublich liebt, der dir alles geben will, was du brauchst. Dann möchte ich dir Mut machen, auch wenn du vielleicht nur eine ganz kleine Ahnung, vielleicht ist es nur ein kleiner, freudiger Funken in deinem Leben davon, von dieser Ahnung. Geh dem nach. Bleib nicht im Kinderheim, bleib nicht in deinem jetzigen Leben halbwegs zufrieden mit der Identität, die du jetzt lebst, sondern suche deine wahre Identität, suche den Vater im Himmel. Und Gott sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Ich habe das getan, ich habe meine Identität in Gott gesucht und gefunden. Und ich bin immer noch dabei, sie besser kennenzulernen und ja, sie in meinem Leben immer mehr und mehr zu verankern. Das Fundament von Gottes Geschichte mit der Welt, das soll auch das Fundament meiner eigenen Geschichte sein. Und ich kann euch sagen, es ist mega, mega schön, mit Gott zu leben. Als sein Kind, als sein Ebenbild, geliebt, gewollt und umsorgt. Das Leben mit Gott, das sieht heute anders aus als im Garten Eden. Aber ich kann auch heute mit Gott versöhnt und befreundet sein. Gott ist mein Vater und ich erzähle ihm alle meine Bedürfnisse, meine Sorgen und auch meine inneren Kämpfe. Und gerade die Woche habe ich erlebt, wie Gott mehrmals genau meine Bedürfnisse gestillt hat, sich um meine Sorgen gesorgt hat und meine inneren Kämpfe, ja, mir da zur Seite stand. Wie wir heute mit Gott leben können und wie wir nach unserem Tod mit Gott leben werden, all das zeigt uns die Bibel im weiteren Verlauf der Geschichte. Und ich möchte euch einladen, mit uns in den nächsten Predigten zu entdecken, wie wir auch heute noch Gottes Volk an Gottes Ort unter seiner Herrschaft und seinem Segen sein können. Amen.